Ich wünsche dir, dass du deine vielen guten Gedanken in eine gute Zeit packst.
Oh, 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 oh. Also mir geht es mal wieder so, dass ich denke, alles ist schon gesagt. Also wenn ich mir die Lieder angucke, die sind ja voll von Mystik. Ihr seid alle Mystiker, ist euch das klar? Ne, habe ich mir gedacht. Aber ich erkläre es euch gleich. Also ich wollte anfangen, ihr Lieben, heute ist der erste Advent, der Beginn des neuen Kirchenjahres, ist schon gesagt. Advent ist die Vorbereitung auf den Geburtstag Jesu, auf sein erstes Kommen, auch schon gesagt. Sein erstes Ankommen ist verbunden mit dem Hereinbrechen des Reiches Gottes in diese Welt. Es ist schon jetzt da, dieses Reich Gottes, aber noch nicht in Vollendung. Diese Vollendung wird erst bei seiner zweiten Ankunft, bei der Wiederkunft Christi, erreicht werden. Im Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, dem Vater unser, beten wir, dein Reich komme. Jesus fordert uns also auf zu beten, dass sich sein Reich nach dem Willen des Vaters vollende. Eigentlich beten wir dann, dass er wiederkomme. Maranatha, komm Herr Jesus, komme bald. Und wir haben gesungen, komm in Vollmacht, o Herr. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. X-fach gehört heute, macht hoch die Tür, wir haben es gesungen. Die Tür macht weit, es kommt, der Herr der Herrlichkeit. Wir beten doch, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Wo ist denn das Reich Gottes? Eine erste vorläufige Antwort, und das war das, wo Annemie gesagt hat, Guido, du musst da predigen, da hilft jetzt nichts. Du musst da endlich mal wieder ran. Eine erste vorläufige Antwort, das Reich Gottes ist dort, wo Gottes Wille hundertprozentig umgesetzt wird. Das heißt im Himmel, in der Ewigkeit. Dort, wo Gott wohnt, im Himmelreich. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir also erstens, dass sich sein Reich, sein Wirkungsgebiet ausdehne auf die ganze Erde. Dass das Reich des Feindes zurückgedrängt werde. Und wenn wir in Indien sind, bei unserem Schulprojekt, dann sehen wir dort, wie täglich dem Elefantengott Ganesha Opfer gebracht werden, damit er die bösen Geister vertreibe. Das ist täglich dort, immer präsent. Dass das Reich des Feindes zurückgedrängt werde. Wir beten, dass Gottes Wille in aller Welt befolgt werde, dass weltweit Menschen ihn als den Herrn ihres Lebens aufnehmen und ihm als Jünger konsequent nachfolgen. Und wir beten, dass der Missionsbefehl bis an die Enden der Erde umgesetzt werde. Dann beten wir zweitens, dass Gottes Wille sich in unserem Leben auswirke, durch seinen Geist in uns radikal neu werden lässt, dass wir von Neuem geboren werden, sodass wir drittens damit auch beten, dass diese Neugeburt sich in unserem veränderten Leben so auswirke, dass sich die Welt um uns verändere, dass das neue Leben unseren Lebensstil prägt, unsere Beziehungen zu uns selbst, zu den Menschen, dass wir Verantwortung übernehmen im Umgang mit der Schöpfung, der Mitgestaltung der Gesellschaft, der Umsetzung seines Missionsbefehls. Das Reich Gottes ist also erstens im Himmel, zweitens in uns selbst und wirkt sich drittens aus in einer dadurch veränderten Gesellschaft beziehungsweise einer veränderten Welt. Ich möchte mich hierzu heute in dieser Predigt mal der Person des Paulus nähern mit seiner Lehre in den neutestamentlichen Briefen mich beschäftigen und daraus einiges zitieren. Ich hoffe, ich erschlage euch nicht mit Zitaten. Die meisten kennt ihr, die sind euch bekannt. Wir können nicht auf jedes eingehen. Jedes Zitat wäre wahrscheinlich eine eigene Predigt wert. Aber ich will mich dann auch beziehen auf ein Buch von Jörg Zink, Dornen können Rosen tragen, und einiges daraus zitieren. Vorweg möchte ich aber Karl Rahner zitieren, einen der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Von ihm stammt aus den 60er Jahren folgende Aussage. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, Erklärung, einer, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Sprich, Christ sein, das irgendwie das Glaubensbekenntnis kennt und einige Gebete kennt und irgendwie ja, es irgendwie richtig machen will, aber Gott nicht kennt, Jesus nicht kennt, nicht persönlich kennt. Dieses Christsein hat keine Zukunft, sagt er. Und er sagt das in die katholische Kirche als erstes hinein, aber in die gesamte Christenheit. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und diese Definition von Mystik will ich im Weiteren verwenden. Ich rede also nicht über Mystik und was es da so alles gibt. Und es ist nicht mein Thema. Dann habe ich euch enttäuscht, wenn das die Erwartung war. Ja, nach dieser Definition sind wir alle Mystiker, weil wir mit Jesus leben, ihn erfahren haben. Also die evangelikale Bewegung in jedem Fall, aber wir in Vineyard noch umso mehr. Wenn wir unsere Zeugnisse und God-Stories anhören oder uns dessen bewusst sind, wo wir berichten von Gebetserhörungen, von Erfahrungen der Nähe Gottes im Alltag, von prophetischen Eindrücken und Glaubensheilungen. Wir sind die totalen Mystiker nach dieser Definition. Überrascht euch vielleicht, aber gut. Paulus, der ehemalige jüdische Rabbiner Saulus aus Tarsus, war ein Kämpfer für die jüdischen Vorschriften und Gesetze, welche nach Ansicht der damaligen jüdischen Elite von den Christen missachtet wurden. Er war sehr einverstanden mit der Steinigung des Stephanus und setzte mit fanatischem Hass alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Ich glaube, er hat sogar die Kleider von dem Stephanus getragen, als er gesteinigt wurde. Er war dabei. Auf dem Weg nach Damaskus, wo er die Christen verfolgen wollte, erlebte er, wie dieser Jesus, der doch am Kreuz hingerichtet worden war, ihm plötzlich als der Auferstandene in einer so machtvollen Weise begegnete, dass sein Leben von da an radikal, das heißt von Grund auf, verändert wurde. Und später berichtet dieser Paulus von Visionen, von Entrückungen, von einem Aufstieg in den siebten Himmel und von übersinnlichem Hören und von Stimmen. Und all das hat seine Botschaft tief geprägt, die er den Christen, den Juden, den Griechen und zum Schluss auch den Römern gebracht hat. Die Botschaft von Jesus war gewesen, dass das Reich Gottes nahe gekommen sei. Und er demonstrierte dieses Reich, die Liebe Gottes, letztlich in Zeichen und Wundern, in Heilungen und in Befreiungen von finsteren Mächten. Aber nun hatte Saulus, jetzt Paulus, erfahren, dass dieser Jesus nicht mehr der Wanderprediger von Galiläa war, sondern weit darüber hinausgewachsen, jetzt selbst die erfahrbare Nähe Gottes in der Welt geworden war. Christus, der Weg zur Nähe Gottes. Christus, die Gerechtigkeit, die wir auf der Welt vermissen. Auch darüber haben wir vorhin gesprochen und gebetet. Jesus Christus selbst, das Bild Gottes, seines Vaters, von dem er die ganze Zeit geredet hat. In ihm sehen wir, wie der Vater ist. Und so wundert es nicht, dass Paulus nicht mehr von Jesus spricht, sondern von Christus, beziehungsweise von Jesus, dem Christus. Hat mich überrascht. Er redet nicht mehr von Jesus, sondern von Christus. Christus bedeutet der Gesalbte, der von Gott mit einem Auftrag in die Welt gesandte, ausgestattet mit der Vollmacht eines Herrschers oder eines Propheten. Und so redet Paulus auch nicht mehr vom Reich Gottes, das in uns wachse, sondern von Christus selbst, der in uns lebe und heranreife, bis wir seine ganze, sozusagen seine erwachsene Gestalt in uns trügen. Das ist Mystik pur. Dass wir Christus in uns tragen und in seine Gestalt verwandelt werden, in ihn mehr und mehr. Ich komme darauf nochmal. Die Vaterbeziehung bzw. die Reich-Gottes-Botschaft von Jesus, man könnte auch von einer Mystik Jesu sprechen, wandelt sich bei Paulus in eine ausgeprägte Christusmystik. Und so heißt es bei ihm nicht Gott in mir oder das Reich Gottes in mir, sondern Christus in mir. Und entsprechend auch nicht, ich bin in Gott, sondern ich bin in Christus. Denn was zwischen Gott und mir geschieht, das geschieht im Zusammenhang meiner Zugehörigkeit zu Christus. Und er folgert daraus diesen unerhörten Anspruch, dass wenn Christus in mir ist, wenn er also in mir als seinem Werkzeug wirkt, dann bin ich ja selbst ein Beauftragter und Bevollmächtigter Gottes. Dann ist in mir ja das Wort, die Wirkung, die Sendung, der Auftrag und die Vollmacht, die Gott mir gibt. Das ist so unglaublich tief. Dann ist in mir ja das Wort, die Sendung, der Auftrag, die Vollmacht, die Gott mir gibt. Wir sind Christi Stellvertreter in dieser Welt. Ich will hierzu aus den Briefen von Paulus einige Stellen zitieren. Und da kommt jetzt auch Jan ins Spiel mit den Folien. Oh, die erste ist schon da. Na schön. Durch Gottes Berufung seid ihr in Christus Jesus. Oder ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Es gibt kein Todesurteil mehr für die, die in Christus sind. In Christus sein. Und dann sagt er aber auch das Umgekehrte, wenn Christus in euch ist, wir in Christus, jetzt Christus in euch ist, so ist der Leib tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also er macht hier Geist und Leib als Gegensatz, das ist ziemlich griechisches Denken. Erstaunlich. Meine Kinder, für die ich abermals in Wehen liege, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Er ist schon da, aber er soll Gestalt gewinnen in uns. Merkt ihr denn gar nicht, dass Christus in euch ist? Diese Paradoxie, ich in Christus, Christus in mir, ist die bezeichnende Rede der christlichen Mystik über die Jahrhunderte. Dieses Er in mir, ich in ihm. Wo Jesus von der ausgestreuten Saat sprach, da redet Paulus vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist bei ihm der Ausdruck für die Abwärtsbewegung, mit der Jesus zu uns kam, uns besuchte, ist ein Wort für die liebende Herabkunft Gottes in unsere Welt und in unsere Seele. Was aber dort wachsen soll, wo die Saat in den Boden kommt, beziehungsweise der Heilige Geist herabfällt, das nannte Jesus das Reich Gottes. Paulus nennt es den Christus. Und so formuliert er, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann verbindet Paulus beide Gedanken und spricht vom Einssein in Christus. Ich kenne das Wort. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib. Denn ihr seid in Christus alle eins und vor Gott gleich. Er geht noch weiter. Ihr seid der Leib Christi und jeder von euch ist eines seiner Glieder. Glieder am Leib Christi, am Leib des Herrn. Dadurch, dass wir gemeinsam in Christus sind, sind wir Gläubigen in der Welt sein sichtbarer Leib, wie eine handelnde Person. Und als Leib Christi sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Irgendwie uns allen bekannt, aber was für eine Aussage. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das Allerheiligste im Tempel war da, wo Gott ruhte oder wohnte. Und da durfte der Oberpriester nur einmal im Jahr rein. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist für Paulus nicht mehr der im Himmel Thronende, sondern der in der Gestalt Christi zu uns Herabgestiegene. Und das Gesicht, das Angesicht Christi ist die Ikone Gottes. Er zeigt uns, wie Gott ist. Christus ist durch den Heiligen Geist der Anfang des neuen Lebens in uns und er begleitet uns in guten und in schlechten Tagen. bis an der Weltende, heißt es. Aber Paulus, der Mystiker, ist kein Phantast. Er identifiziert sein Leben mit Christus. Und jetzt wird es ein bisschen hart. Wenn also Christus in uns ist und wir in ihm unser Wesen haben, dann drückt sich das nicht in ruhiger Beschauung aus und nicht im gelassenen Teilhaben an der geistigen Nähe zu Christus. Das war so das Bild, das falsche Bild von Mystik. Sondern darin, dass wir sein Schicksal erfahren, seinen Tod und seine Auferstehung, dass das Schicksal seiner Menschwerdung und seiner Erhöhung ein Leben lang an uns durchgespielt, durchexerziert wird. In Johannes 20, 21 sagt Jesus, so wie der Vater mich in diese Welt gesendet hat, so sende ich euch. Genau so. Und deshalb dieses, dass wir sein Schicksal erfahren, seinen Tod und seine Auferstehung, dass das Schicksal seiner Menschwerdung und seiner Erhöhung ein Leben lang an uns durchexerziert wird. Und dann geht es weiter, das ist auch letzte Woche zitiert worden, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Totale Hingabe. In seinem Vortrag zur 30-Jahr-Feier unserer Gemeinde von einer Woche sprach Michael Guttenberger vom Reich Gottes, das erst im Kreuzestod Jesu, im Sieg über Tod und Teufel in Kraft trat. Erst durch seine Lebenshingabe trat dieses Reich Gottes so in Kraft. Christus regiert, indem er sein Leben hingibt aus Liebe zum Vater und zu den Menschen, die dadurch befreit mit dem Vater versöhnt werden, um als Jünger Jesu Träger, das heißt Boten seines Reiches in der Welt zu sein. Erst dann, erst durch seinen Tod und Auferstehung, durch die Erlösung und Befreiung, sind wir überhaupt in der Lage, Boten seines Reiches in der Welt zu sein. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Oder in 2. Korinther, ständig werden wir, die wir leben, in den Tod gegeben, um Christi willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leibe sichtbar würde. Ich würde es vereinfacht für mich so übersetzen, wenn wir schwach sind, wenn wir uns demütigen, dann kann Gott uns gebrauchen. Erst dann, nicht als die Helden, als die ganz Tollen. Dann kann seine Kraft in uns wirken. Wenn wir ihn wirklich brauchen, wenn wir ihn nötig haben, dann kann er wirken. Philipper 3, denn ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich möchte die Gemeinschaft der Leiden erkennen, zu Deutsch mit ihm eins werden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich zur Auferstehung von den Toten gelange. Das ist die totale Identifikation des Paulus mit dem Leben und dem Sterben Christi. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Nach Jörg Zink könnte man sagen, die Mystik des Paulus sei eine Leidens- und Auferstehungsmystik. Ich zitiere Jörg Zink. Wir sind in Christus und leiden mit ihm. Er ist in uns und leidet mit uns. Wir sind in ihm und also mit ihm auferstanden. Er ist in uns und feiert seine Auferstehung in uns, seine Auferstehung in uns. Dieses Verborgen mit Christus in Gott. In Römer 5 schreibt Paulus, ich bin glücklich und preise Gott auch in Bedrängnissen, denn ich weiß, in den Bedrängnissen wächst die Geduld, in der Geduld festigt und bewährt sich der Glaube. Aus der Bewährung erhebt sich Hoffnung, die Hoffnung aber enttäuscht nicht. Wie kann ich das behaupten? Ich kann es sagen, weil uns Gottes Geist gegeben ist und die Liebe, die von Gott ausgeht, unsere Herzen erfüllt. Oder anders formuliert, der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen und damit auch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Ich zitiere nochmal Jörg Zink. Er sagt hier von Paulus, also in den Worten von Paulus: Ich habe erfahren, dass mitten in Bedrängnis und Verfolgung sich so etwas einstellte wie ein langer Atem. Und als ich mich ihm überließ, wuchsen die Kräfte. In dem Maß, in dem die Kräfte wuchsen, war mir die Zukunft nicht mehr so bedrohlich. Sie weitete sich, mein Weg wurde klarer. Ich gewann die Zuversicht, dass ich ihn bestehen würde, diesen Weg. Und ich bin überzeugt, diese Zuversicht wird sich bewähren. Römer 8, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Der Heilige Geist verbindet uns mit Gott. Er wirkt in den Tiefen unserer Seele, dieser Geist, und bringt alles in uns hervor, wofür wir keine Worte finden. Er betet in uns. Es heißt weiter in Vers 16, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selbst tritt jedoch für uns ein, mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Der Geist Gottes betet in uns zum Vater. Gott betet in uns zu Gott. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und er lebt in uns und er vertritt uns vor dem Vater, weil uns die Worte fehlen. Alles ist vom Geist Gottes durchdrungen. Durch seinen Geist wirkt Gott selbst in uns. Und dies alles mündet in die neue und kühne Vorstellung vom inneren Menschen. 1. Korinther 4, 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und in Epheser 3, 16, ich bitte Gott, dass er euch Kraft gebe nach dem reichen Maß seiner Herrlichkeit, also unbegrenzt, nach dem reichen Maß seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Stark zu werden am inneren Menschen. Und diesen Geist nennt er auch die vorweg empfangene Gabe oder Anzahlung. Auch das Wort kennt ihr. Nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Heiligen Geist als Anzahlung des Künftigen empfangen haben, sehnen uns nach des Leibes Erlösung. Die Verbundenheit mit der Schöpfung. Ich zitiere nochmal Jörg Zink. So nötig es ist, Gott zu glauben, obwohl wir ihn nicht sehen, das Reich Gottes und die Auferstehung zu glauben, obwohl sie in der Vollendung erst noch vor uns liegen, so nötig ist es, diesen neuen Menschen in uns zu glauben, obwohl doch alles Dunkle und Schattenhafte in uns, alles Krumme und Zweideutige, das uns anhaftet, dagegen spricht. Nicht alles, was in uns ist, ist uns zugänglich. Und letztlich ist unser eigenes Geheimnis so verborgen wie das Geheimnis Gottes. Immer noch Jörg Zink. Im Grunde müssen wir alles, was in diesem Leben wichtig ist, glauben. Die Liebe müssen wir glauben. Den Sinn unserer Lebensarbeit müssen wir glauben. Wir werden allem, was wirklich wichtig ist, erst begegnen, wenn wir einmal die Augen endgültig geschlossen und sie auf der anderen Seite der Wirklichkeit neu aufgeschlagen haben werden. Zitat Ende. In 1. Timotheus 3 spricht Paulus seinem Jünger und Bruder zu: Groß, einzigartig und verkündigungswürdig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Als Mensch kam Jesus in die Welt, durch die Auferstehung als Sohn Gottes bestätigt im Himmel. Er erschien seinen Jüngern und wurde den Völkern der Erde verkündet. In aller Welt fand er Glauben und im Himmel göttliche Ehre. Gott kam als Mensch auf die Erde. Dieses Geheimnis feiern wir an Weihnachten. Der Schöpfer des Universums kommt als Mensch in diese Welt. Das geht über unsere 1,5 Kilo Brain hinaus. Das können wir nicht begreifen, aber wir können es glauben. Und wir glauben das, dass das wahr ist, dass dieser liebende Gott zu uns gekommen ist in der Person Jesu. Mystik meint, das zunehmende Offenwerden bzw. sich beschenken lassen, sich ausstrecken des Menschen für die Liebe Gottes zu ihm. Ich glaube, da sind wir alle schnell einverstanden, dass wir seine Liebe brauchen, mehr und mehr, dass wir sie nötig haben und dass wir uns ausstrecken wollen danach, dass er uns beschenkt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Mystik meint auch, und das ist wirklich geheimnisvoll, dass Christus in uns zur Welt komme. Christus ist durch den Heiligen Geist in Maria, sie trägt ihn aus und er kommt zur Welt. Christus ist durch den Heiligen Geist in uns, wir tragen ihn und wir sollen wachsen in ihm, mehr und mehr seine Gestalt annehmen, sein Wesen, seine Liebe in die Welt tragen und dass er durch uns, in uns und durch uns in die Welt komme. Das ist Mystik. Dies ist ein nie abgeschlossener Prozess der Entfaltung und Vertiefung unseres Glaubens, unserer Liebe zu Christus, unserem Herrn. Wir haben vorhin gesungen, lasst uns lieben, wie er uns liebt. Die Liebe, die in uns ist, durch ihn wirksam werden lassen, anbohren. Wir haben diese Liebe nicht, nur er in uns. Hierfür braucht es jedoch die Erkenntnis bzw. die Selbsterkenntnis sowie ein Ernstnehmen und Umsetzen, dass unsere Bestimmung eine Vollendung ist, mehr und mehr hineinwachsen in seine Gestalt, in sein Wesen. Und ihr Lieben, das predige ich nicht euch, sondern mir selbst, zumindest auch mir selbst. Gott will mir den Tisch decken, mir voll einschenken, meine Seele erquicken. Und wenn ich singe, ich liebe dich, Herr, oder sage, wie sehr liebe ich dich, Herr. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich ihm sage. Also dich täglich suchen in der Stille. In den Malexerzitien machen wir eine Körperübung, in der wir ganz im Hier und Jetzt ankommen. Voraussetzung wirklich, um nicht in der Zukunft, in der Vergangenheit, sondern im Jetzt zu sein, um mit Gott zu reden. Und dort haben wir auch eine Einführung in das stille Gebet. Und Leute, die es noch nie erlebt haben, erfahren, dass sie 20 Minuten schweigen und ganz tief in der Stille sind vor Gott, vor seinem Thron, vor ihm, sich ihm öffnen. Wie oft mache ich das? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Herr, erbarme dich. Wie schwach ist meine Liebe zu dir? Die Gnade Gottes und unser eigenes Bemühen sind ja doch kein Widerspruch, sondern ergänzen sich und gehören zusammen. Die bedingungslose Liebe und Gnade Gottes setzt lebensverändernde Impulse und die Bereitschaft frei, sich um die eigene Heiligung zu mühen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 1. Thessalonicher. Oder Philipper 2, müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Klingt das in euren Ohren nach Gesetz, nach Gesetzlichkeit? Der Text geht weiter, denn da heißt es, denn Gott ist es, der über euren guten Willen hinaus in euch das Wollen wirkt und das Vollbringen. Denn Gott ist es, der über euren guten Willen hinaus das in euch Wollen, hinaus in euch das Wollen und Wirken. Nee, in euch das Wollen wirkt und das Vollbringen. Uiuiui. Jesus, ich will dir das glauben, dass du das tust in mir, in uns. Oder in 1. Thessalonicher 5, er aber, er, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er tut es. Und euer Geist samt Seele und Leib müssen bewahrt werden, unversehrt, unsträflich, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Herr, dir will ich vertrauen. Ich komme langsam zum Schluss, aber es sind noch ein paar Zeilen. Ich zitiere Martin Luther, der sagt, bete, als ob alles Arbeiten nichts hilft. Bete wie der Weltmeister. Als ob alles Arbeiten nichts hilft. Und arbeite so, als ob alles Beten nichts hilft. Also, ran. Zu Deutsch, ora et labora. Bete und arbeite. Auch er weiß, dass der spirituelle, der geistliche Weg ein Übungs- und ein Wachstumsweg ist. Nochmal Luther. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Das ist ein Prozess. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Zitat Ende Luther. 2. Korinther 5 schreibt Paulus, was mich treibt, ist die Liebe, die Christus uns erwiesen hat. Sie bestimmt mein ganzes Handeln. Wir alle sind tot für unser verfehltes Leben. Das heißt, unser Leben ohne Gott in Sünde. Christus ist deshalb für alle gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber leben. Unser Leben gehört nicht mehr uns, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das will ich einüben, möglichst täglich. Ihm zu leben und nicht mir. Auf die Frage nach dem höchsten, dem wichtigsten Gebot antwortet Jesus, ihr kennt es alle, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, das heißt mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und das mit all deiner Kraft. Wer von euch erfüllt das? Wir schaffen das nicht. Wir können das nicht. Das konnte nur Jesus. Und er kann es, dieser Christus in uns. Uns dahin führen und dahin uns wachsen lassen, dass wir wirklich Gott lieben von ganzem Herzen. Mit allem Willen und allem Verstand, mit aller Kraft. Das kann nur er in uns bewirken. Das ist dieser Wachstumsprozess mehr und mehr in seine Gestalt. Ich will zusammenfassen. Paulus versteht Mystik, also das Christsein in unserem Verständnis, als unsere Umwandlung in Christus hinein, in sein Bild von uns. Immer mehr Jesus-mäßig leben, mehr und mehr Christus-gemäß werden. Und ich schließe mit dem letzten Zitat, 2. Korinther 3, 18. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in seiner Kraft, durch den Heiligen Geist. In der Begegnung mit Jesus, dem Christus, indem wir ihn anschauen, mit ihm Gemeinschaft haben, vor ihm da sind, uns von ihm anschauen lassen, werden wir in sein Bild verwandelt. Was für eine Zusage. Wir werden verwandelt in sein Bild, wenn wir uns öffnen, ihm hinhalten, ihn ranlassen. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich darf und wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir uns ihm anvertrauen, dass dann dieser Weg der Heiligung, unser Weg nach innen, der Weg des Wachstums des neuen Menschen in uns, des Christus in uns, des Reiches Gottes in uns, ein Weg ist, auf dem wir von Gott durch seinen Heiligen Geist bis zu unserem letzten Atemzug an die Hand genommen werden. Auf dem wir geführt und geleitet werden bis hin zu seinem Ziel. Amen.